Antigen-Schnelltest 15 Euro. Mit einer 10er-Karte, da können Sie richtig sparen, kostet 119 Euro. Und eine Monatsflat für den täglichen Bedarf gibt's schon für 259 Euro.
Schöne Idee. Dann lass uns doch neben dem Covid-Testcenter, lass uns noch so ein Schwangerschaftstestcenter hinbauen. Ist der Schwangerschaftstest, mit dem ich zum Covid-Test bekomme, eigentlich kostenfrei? Das sind doch Fragen, die mir auf den Fingern brennen.
Und ab dem 30. Oktober darf ich als Ungeimpfter nicht mehr in Kanada fliegen oder mit dem Zug fahren.
Wenn die da mit ihrem Scheißessen kommen, dann muss ich die Maske nicht tragen. Aber der Zweijährige, bei dieser hervorragenden Umlüftung, wo ja überhaupt kein Viruspartikel überhaupt nur eine Chance haben soll, wie sie uns alle erzählen, da muss der Zweijährige eine Maske tragen.
Aber wie, bitteschön, kauft man das, wenn man denn eigentlich kein Geld hat, um so ein Medium zu kaufen?
Du bist wirklich neu in der Politik. Ich kann es dir sagen, man kauft es nicht einfach mit fremdem Geld. Am besten mit dem Geld der Steuerzahler.
Ja, ja, natürlich.
Videozitate. Journalisten sind die größten Huren.
Geht's zünftig los.
Basta, Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Der alternativlose Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ihr Event 201. Folge 102. Es ist Donnerstag, der 14. Oktober 2021 und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, draußen wird es so langsam Herbst und das Laub, das fällt von den Bäumen. Und genauso wie das ein oder andere Blatt fällt auch gerade so mancher Spitzenpolitiker um.
Korrekt. Armin Laschet hält sich noch so gerade so welk am letzten Ast. Bin ja froh, dass du nicht hingeschrieben hast, hängt am letzten Ast.
Ja, und ich habe auch welk anstatt braun genommen.
Österreichs Bundeskanzler Kurz hingegen ist schon einen Schritt weiter. Er ist nämlich zurückgetreten am Samstag. Sensationelle Geschichte. In den deutschen Medien fängt das durchaus Erwähnung, aber nicht in den spannenden Details. Und dafür sind wir zuständig. Wir haben wirklich wunderbare Details, die wir heute präsentieren möchten und journalistisch ein bisschen nacharbeiten.
An alle Medien, dies ist keine Stichelei. Das ist eine Stichelei, keine Stichelei, es ist nur, sagen wir, ne? Aber uns heißt wieder der Marco, ja, ja.
Nein, liebe Medien, das ist keine Stichelei. Man kann aber auch wirklich nicht über alles berichten. Also zum Beispiel über die ein oder anderen Auswirkungen von Corona-Maßnahmen. Wir schauen heute unter anderem auf die neuen Kosten der Corona-Schnelltests. Ja, und außerdem auch darauf, wo das eigentlich alles noch hinführen soll.
Wir werden tatsächlich mal in die Richtung der Befürworter der Maßnahmen fragen. Wie weit wollt ihr eigentlich noch gehen? Habt ihr eigentlich auch so etwas wie eine Schmerzgrenze? Und wann ist diese Schmerzgrenze bei euch erreicht?
Bin ich übrigens sehr gespannt, ob wir da auch Feedback bekommen. Feedback, gutes Stichwort. Wir starten auch wieder mit Zuschauerfeedback, mit Ihren E-Mails. bastaberlin@snanews.de ist die Adresse, die Sie bereits kennen.
Da möchte ich aber erstmal starten mit einer kleinen Entschuldigung. Also grundsätzlich bin ich ja Ihr Mailbeauftragter und versuche mal zurückzuschreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine Mail beantwortet habe. Doch, vielleicht fünf, aber nicht so viele. Und das liegt auch daran, dass ich aufgehört habe mit dem Puffen.
Hast du jetzt mehr Zeit am Computer? Bist nicht mal draußen?
Das könnte man meinen. Das könnte man nämlich meinen. Man könnte meinen, ich habe jetzt alle Ruhe der Welt, weil ich ja auch nicht mehr siebenmal pro Arbeitszeit rausgehe. Da habe ich ja schon mal, was weiß ich, eine Stunde mehr Zeit. Aber tatsächlich fällt das Denken schwer. Es fällt wirklich schwer. Und ich muss sagen, ich lebe in einem Land, wo jeder Vollhonk mit einem Schnüpperchen zum Arzt geht und sagt, ich brauche jetzt aber einen gelben Schein, weil arbeiten kann ich mit dem Schnupfen ja wirklich nicht. Aber mit einer schweren psychischen Beschädigung, wie ich sie gerade ertrage, muss man trotzdem arbeiten gehen. Und dann muss man mit seinem Kollegen reden, mit so einem Joppa, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und dann hier, dies, das, immer Ärger. Und ich muss das alles, okay, genug von mir. Ich wollte bloß sagen, so ist hier der Sachstand. Ich danke Ihnen vor allem für all die lieben Mails, die gesagt haben, du schaffst das schon. Ich schaffe das. Und Sie sind live dabei.
Im Vorspann hat es die Merkel ja auch nochmal gesagt.
Wir schaffen das.
Richtig.
Übrigens gibt es da noch eine andere Mail.
Mhm.
Die haben wir nicht beantwortet in der 100. Sendung. Die Frage lautete an dich und mich. Habt ihr eigentlich geimpfte oder ungeimpfte Menschen in eurem Umfeld? Und da würde ich gerne mal deine Antwort haben.
Ich habe nur geimpft in meinem Umfeld, ausschließlich. Also gut, ein, zwei Arbeitskollegen, die nicht geimpft sind. Aber in meinem persönlichen Umfeld sind alle geimpft, ja.
Und wir haben sogar was ganz Besonderes. Wir haben sogar den ersten Menschen in unserem Umfeld, der schon dreimal geimpft ist.
Stimmt,
ja, ja, und demnächst sogar viermal geimpft ist. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Genauso ist es. Diese Person wurde mit einem hier namentlich nicht genannten ausländischen Impfstoff geimpft. Dann hat diese Person in dem Heimatland des ausländischen Impfstoffs einen Antikörpertest gemacht. Der fiel so schlecht aus, dass sie sich jetzt mit einem einheimischen Impfstoff nochmal nachimpfen lässt. Hat aber auch viel mit dem Drang nach Freiheit zu tun.
Hm.
Dann also demnächst vierfach geimpft.
Freiheit.
Freiheit.
Richtig. Ja, ja, ja. Aber wir starten jetzt mal mit einer Zuschauermail, die recht frisch ist, nämlich von der Moni.
Genau. Und Moni bezieht sich auf die vergangene Folge. Das war Event 101. In der hatten wir kritisiert, dass nicht mehr Whistleblower aus Krankenhäusern sich bei uns melden und ihren Kenntnisstand mit uns teilen und Belege dafür auf den Tisch legen, dass die Impfung aus ihrer Sicht gefährlicher ist als dargestellt.
Ja, und Moni schreibt, Zitat, ein wenig nachdenklich hat mich die Äußerung zu den Whistleblowern gemacht. Ich verfolge jeden Corona-Untersuchungsausschuss und dort gab es nach meinem Wissensstand bereits welche. Was ist mit dem Intensivpfleger Herr Lange, der bei der BPK dem Herrn Spahn die Stirn geboten hat? Hat dieser nicht auch schon bezüglich seines Einsatzes für das Pflegepersonal Lehrgeld beziehen müssen und ist sein Job los? Da war doch was.
Danke, Moni. Also was Ricardo Lange angeht, er ist ja Zeitarbeiter, Leiharbeiter. Das bedeutet, er hat einen Arbeitgeber und der leiht ihn dann in unterschiedliche Kliniken aus. Und einer dieser Träger hat wohl gesagt, Herr Lange soll bei uns nicht mehr auftauchen. Und Herr Lange hat dargestellt, dass das mit seinem Engagement für den Pflegebereich einhergeht. Soweit mal zu dieser Geschichte. Mhm. Aber aus meiner Sicht brauchen Sie sich keine besonders großen Sorgen, um Herrn Lange zu machen.
Nö.
Aus meiner Sicht ist das, was in den vergangenen Monaten mit Herrn Lange passiert hat, ist vor allem für eine Person gut. Und das ist Herr Lange. Ich gehe davon aus, dass er in den nächsten Monaten noch ein Buch veröffentlichen wird. Ich gehe davon aus, dass er mittlerweile sehr gut vernetzt ist und dass er keine Probleme hat mit seiner beruflichen Zukunft. Das jedenfalls entnehme ich seinem Twitter-Profil und glaube, dass hier ein gewisser Promi-Faktor bei ihm eingetreten ist.
Ja.
Außerdem, nur weil er bei einem Träger nicht mehr arbeiten soll, heißt es ja nicht, dass er nicht bei anderen Trägern arbeiten kann.
Hat er auch schon getwittert, dass er das tut.
Ja. Also bei Herrn Lange ist soweit alles in Ordnung. Aber nochmal konkret. Wir wollen ja auch gar nicht, dass sich jetzt hier bei uns ein Pfleger oder ein Arzt vor die Kamera stellt und mit Vor- und Zunahmen sagt, was er da erlebt hat.
Ja, also nicht zwangsweise zumindest, denn uns geht es ja darum, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Und um die Informationen dann eben auch verifizieren zu können, da müssen wir eben die Identität dieses Menschen kennen. Sie müssen das im Zweifelsfall nicht. Schön wäre dann eben noch so eine eidesstattliche Erklärung. Die Identität. Was ist denn an diesem Wort?
Identität. Ist ganz
einfach. Ja, ja. Die geben wir aber nicht weiter. Im Journalistendeutsch nennt sich das dann Quellenschutz.
So einen Fall hatten wir sogar gerade. Da ging es nämlich um die Wahl in Berlin. Und wir hatten ja diesen Wahlvorstand. Und der hat uns dann tatsächlich auch rübergemailt, seine Einladung als Wahlvorstand. Und so konnten wir eben verifizieren, dass er zumindest weiß, von was er redet.
Ja.
Der hat uns übrigens wieder eine neue Mail geschickt.
Ah.
Die ist auch interessant. Werden wir vielleicht beim nächsten Mal veröffentlichen. Sie können also auch mit uns reden, ohne dass Ihre Identität dann veröffentlicht wird. Aber wir müssen Sie eben kennen, damit wir dann auch wissen, ob diese Informationen der Realität entsprechen.
Ja.
Denn wir wollen hier halt Sachen thematisieren, gerade wenn sie so sensibel sind wie Impfschäden, die müssen wir überprüfen können.
So ist das. Und wir kommen zu einer E-Mail von Stefan. Der ist Familienvater und Gastronom aus Nordrhein-Westfalen. Seit 13 Jahren leitet er dort den elterlichen Betrieb. Der ist auch ziemlich groß, also besteht aus Gastronomie und Hotellerie. Und er hat uns geschrieben, ja, um quasi mal einen Einblick in die aktuellen Probleme dieser Branche zu bekommen.
Abgesehen davon, dass Restaurants und Hotels natürlich jede Menge Geld verloren haben, stehen sie jetzt vor einem ganz anderen Problem. Und dieses Problem heißt tatsächlich Personalmangel. Das sei sein größtes Problem ganz aktuell. Rund 10% der Beschäftigten sind bei ihm innerhalb der vergangenen Monate einfach abgewandert. Und zwar in wichtigen Bereichen, für die man keinen Ersatz finden kann. Und jetzt lesen wir einiges vor aus der
Mail. Zitat, Mitarbeiter in der Haustechnik wurden während des Lockdowns nicht viel gebraucht. Also gehen sie zurück in ihr gelerntes Handwerk. Klar, da wurde voll durchgearbeitet und voll bezahlt.
Weiter geht's. Zitat. Die Folge? Neue Mitarbeiter suchen, anlernen etc. In der Zwischenzeit müssen alle Verbliebenen mehr leisten. Dabei steigt der Frust und die Folge davon muss ich nicht weiter ausführen.
Köche können in Kantinen oder auch in Krankenhausküchen arbeiten.
Die Folge? Die gastronomische Fläche wird noch eintöniger. Schnellrestaurants, Burgerläden und Pizzabuden werden als neue Gastronomie wahrgenommen.
Mitarbeiter, die vorher zuverlässige Aushilfskräfte waren, wurden in Testzentren eingesetzt. Die Mitarbeiter aus der Reinigung sind ebenfalls in den Gebäuden einsetzbar, die zu den systemrelevanten gehören.
Die Folge, schreibt er weiter, die Rathäuser und Supermärkte sind nun deutlich sauberer als vorher. Steile These, aber ich lasse das mal so stehen. In unserem Fall bedeuten 10% aber 32 Mitarbeiter. 32 Menschen, die auch gerne mit uns gearbeitet haben und sich wohlgefühlt haben.
Ja, und Stefan sagt, dass das ja quasi der wahre Langzeitschaden von Corona ist und den Maßnahmen. Und das betrifft eben nicht nur diese Branche. Also wir hatten ja jetzt gerade am vergangenen Wochenende den Fall am Berliner Großflughafen BER. Da ist ja das ein riesiges Chaos gewesen, weil Check-in-Mitarbeiter fehlten und Leute ihre Flüge nicht bekommen haben und so weiter. Also auch da.
Ganz putzig, die deutsche Premium-Marke Lufthansa bittet ihre Gäste doch bitte 4 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Danke, dann kann ich halt auch laufen nach Palma de Mallorca, wenn es jetzt so ist. Zustände, wie man sie nicht mal bei EasyJet erwarten würde.
Wahnsinn.
Ich meine, ich sehe das immer mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Ich selber habe 1,5 Jahre im Auftrag von Lufthansa gearbeitet. Mhm. Ja, tatsächlich. Ich war nämlich letzten Endes auch so eine Art von Leiharbeiter. Es gab eine Promotion-Agentur, die hat mich vermietet an Globeground, den Bodenabfertiger am Flughafen Tegel. Der wiederum hatte einen Vertrag mit der Lufthansa. Also ich war auch selbstständig. Das heißt, ich war Sub-Unternehmer.
Mhm. Und selbstständig.
Muss mal gucken, was ich bekommen habe. 12 Euro, schätze ich mal. 12 Euro als Selbstständiger. Lass uns mal auf der Zunge zergehen.
Yeah.
Und ich habe damals aber beim Check-in mitgeholfen und kannte deswegen die ganzen Leute, die dort gearbeitet haben. Und das war damals Globeground. Können Sie alles nachvollziehen. Und Globeground, nachdem ich da weggegangen bin, haben sie den Auftrag verloren und es gab einen anderen Subunternehmer, der noch günstiger gewesen
ist.
Und wo die Mitarbeiter dann noch schlechter verdient haben.
Na klar.
Und wenn ich heute fliege oder geflogen bin vom Flughafen Tegel, habe ich komischerweise kaum mehr jemanden gefunden, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Dabei waren die da jahrelang beschäftigt. Ich bin weggegangen, bin wiedergekommen, wollte fliegen, keiner war mehr da. Ja, warum? Weil die weniger verdient haben als vorher. Check-in-Mitarbeiter, die mehrsprachig sein mussten. Manche von denen konnten 4 Sprachen und haben trotzdem für, lass mich nicht lügen, 1500 Euro netto gearbeitet und hatten Teildienste. Die sind teilweise morgens im Flughafen, haben da 4 Stunden gemacht, hatten dann 4 Stunden frei und sind wiedergekommen zum Flughafen und haben dort gearbeitet. Oh, und jetzt wollen diese Leute nichts wieder zurück an den Flughafen?
Komisch.
Oder die Leute wollen nicht zurück in die Gastronomie? Dann lass uns doch darüber reden, wie es in der Gastronomie so zugehen kann. Wie das so ist, dort zu arbeiten. Das meine ich jetzt nicht in Richtung unseres Zuschauers, aber dass es nicht einfach ist, in der Gastronomie zu arbeiten, dass es ein undankbarer Job ist. Dass
man gibt solche Teil, und solche auch.
Gibt solche und solche, aber dass man natürlich auch mit Gästen klarkommen muss, ist keine leichte Arbeit. Deswegen lachendes und weinendes Auge.
Ich habe ja noch eine Theorie, warum jetzt die Schnelltests plötzlich kosten werden, weil dann die ganzen Testzentren zumachen und dann wieder die ganzen Leute, die dort gearbeitet haben, endlich zurück in ihre alten Berufe gehen können. Also ein Langzeitplan der Bundesregierung, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zu den Tests kommen wir gleich noch.
Stefan sind wir auf jeden Fall sehr dankbar. Er hat uns auch angeboten, dass wir mal persönlich sprechen und es sieht danach aus, dass Herr Joppa dieses Angebot auch annehmen möchte.
Sehr gerne. Ich klingel mal durch und wir werden natürlich dann Sie auch auf dem Laufenden darüber halten. Sehr unzufrieden mit der aktuellen Situation ist aber nicht nur Stefan, sondern auch unsere Zuschauerin Carina. In einem sehr persönlichen Brief, wie ich finde, da hat sie uns ihre Situation geschildert, die auch, ich glaube, ganz viele Menschen da draußen aktuell selbst betrifft. Es geht um Alten- und Pflegeheime.
Carina schreibt, Zitat, gerne würde ich euch von meinem zweiten Zuhause erzählen, dem Pflegeheim meiner Mutter. Seit gut 18 Monaten leiden die Bewohner aufgrund der immer noch andauernden Trennung von ihren Liebsten und vereinsamen, werden krank und sterben, teils auch einsam. Angehörige wie ich, die sich regelmäßig um ihre Lieben kümmerten, werden durch die Maßnahmen dauerhaft daran gehindert. Und das Personal ist ausgebrannt, überfordert und flieht aus den Jobs.
Und weiter schreibt Carina, Zitat, das wichtigste Thema ist für mich seit gestern, dass der Besuch bei meiner Mutter nun kostenpflichtig geworden ist. Da ich nicht geimpft bin, muss ich nun meine Tests selbst bezahlen. Bei meinem Testzentrum kostet das 13 Euro. Vor Corona war ich mit wenigen Ausnahmen täglich bei meiner Mutter. Ich habe eine Verantwortung, die ich sehr ernst nehme. Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich immer für sie da sein werde. Könnt ihr dieses wichtige Thema des kostenpflichtigen Zutritts zu den Pflegeheimen zu einem Thema in eurer Sendung machen?
Ja, Carina, das können wir machen und das werden wir auch machen. Wichtiges dazu gleich in Kürze. Bleiben Sie dran, nicht nur Carina, auch alle anderen. Vorher wird es sehr langweilig. Nein, wir legen los mit unserem ersten großen Thema. Kostenfaktor-Schnelltest.
Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil es sie, weiß ich nicht interessiert, nicht betrifft oder weil sie uns vielleicht aus einem ganz anderen Land zuschauen, würde ich sagen, bringen wir sie jetzt nochmal auf den neuesten Stand. Seit vergangenem Montag gilt in Deutschland Folgendes.
Corona-Schnelltests sind für Bürger in Deutschland jetzt nicht mehr kostenlos. Die Politik will so den Druck auf Ungeimpfte erhöhen, sich impfen zu lassen. Bislang übernahm der Staat die Kosten für die sogenannten Bürgertests. Wer nun als Ungeimpfter zum Beispiel ein Restaurant oder eine Veranstaltung besuchen will, der muss den dafür nötigen Corona-Test selber bezahlen.
Aha, so ist das also. Wobei ich sagen muss, eigentlich hat ja nicht der Staat die Kosten für die Schnelltests getragen. Ich meine, wer ist der Staat und wie dick sind seine Taschen? Eigentlich waren es ja wir, die Steuerzahler. Wir Steuerzahler haben die Schnelltests bezahlt und zwar Milliarden Euro dafür ausgegeben, wobei jetzt auf einmal der Nutzen ja auch in Frage gestellt
wird. Ja.
Ich meine, stellen Sie sich das doch mal vor. 3G. Ich gehe also mit einem Geimpften auf ein Konzert. Ich habe erwiesenermaßen eine Erkrankung nicht, gegen die der Geimpfte geimpft ist. Warum dürfen wir das nicht machen? Wieso gibt es überhaupt 3G? Wieso gibt es überhaupt 2G, wollte ich fragen. Das ist schon alles sehr kurios. Also wir haben hier diese Schnelltestkampagne, die vom Staat bezahlt wurde. Gleichzeitig haben wir aber auch die Impfkampagne, die auch vom Staat bezahlt wird. Und am Ende sind es immer die gleichen, die es bezahlen. Herr Joppa und ich. Obwohl wir ja möglicherweise nie ein Testangebot angenommen haben und auch nie ein Impfangebot angenommen haben.
Ja,
möglicherweise.
Ja. Ist aber wurscht, beim Lockdown wurden wir ja auch nicht gefragt.
Nein.
Und jetzt sollen ja die sogenannten Bürgertests eben was kosten. Wie viel genau, das geht regional weit auseinander. Carina hat jetzt von 13 Euro pro Test gesprochen. Hier für Sie ein anderes Beispiel von einer Schnellteststation in Ingolstadt. Antigen-Schnelltest 15 Euro. Mit einer 10er-Karte, da können Sie richtig sparen, kostet 119 Euro. Und eine Monatsflat für den täglichen Bedarf gibt es schon für 259 Euro.
Das ist ja eigentlich ein Schnäppchen, Wahnsinn.
Ja.
Jetzt stell dir mal vor, du willst als Ungeimpfter jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Wahrscheinlich wie unser Pfleger Ricardo Lange.
Ja.
Also wer kann sich das denn leisten, hier die Monatsflatrate?
Ja.
Ausnahmen gibt es übrigens für Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel. Herr Joppa, da habe ich mich gefragt, kommt eine Schwangere zum Testzentrum und sagt, ich bin Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel. Wie funktioniert das denn eigentlich? Sagt der Tester, ja, das glaube ich nicht, Sie sehen gar nicht so schwanger aus. Oder muss ich dann meine Ultraschallbilder vorzeigen?
Nee, den Test, auf den du vorher gepieselt
hast. Den Schwangerschaftstest. Schöne Idee. Dann lass uns doch neben dem Covid-Testcenter, lass uns noch so ein Schwangerschaftstestcenter hinbauen. Ist der Schwangerschaftstest, mit dem ich zum Covid-Test bekomme, eigentlich kostenfrei? Das sind doch Fragen, die mir auf den Fingern brennen.
Ja.
Und ich würde es dann so machen, wenn ich so ein Tester wäre. 3 Monate, so. Na, da weiß ich ja nicht, ob sie noch abtreibt.
Ja.
Zahlen Sie erstmal den Test und wenn Sie nicht abgetrieben haben und die 3 Monate überstanden haben, dann erstatte ich Ihnen diesen Test. Und wie genau läuft das eigentlich noch weiter ab? Tut mir leid, aber eins habe ich noch auf der Pfanne. Wir kommen ja gleich noch dazu. Ausländische Studierende mit einem fremdländischen Impfnachweis kriegen bei uns die Tests kostenfrei.
Ja.
Also, der Chinese mit dem Namen, sag ich mal, Ni Hao und dem Impfstoff Sinovac, der bekommt dann seinen Test gratis. Jetzt will ich das gerne mal sehen. Da kommt also Ni Hao mit seinem, das soll ja nicht rassistisch sein, aber ich kenne, sag mir mal einen chinesischen Namen.
Nguyen.
Das ist vietnamesisch.
Oh.
Das wird immer rassistischer hier. Tom, der heißt Tom.
Gut.
Der chinesische Student Tom kommt nach an die Teststation, sagt, hier ist mein chinesischer Reisepass, hier ist mein deutscher Universitätsausweis, hier ist mein Sinovac-Impfnachweis aus China, jetzt bitte gib mir meinen kostenfreien Test. Tom wird kostenfrei getestet. Aber wie weiß die Teststation eigentlich nach, dass Tom diese Nachweise erbracht hat? Oder ist hier etwa wieder Betrügt Tür und Tor geöffnet?
Nein,
ich bin gespannt. Machen die denn Kopien von den ganzen Nachweisen von Tom? Das ist das, was ich mich frage. Werden Sie denn die Ultraschallbilder der schwangeren Frau dann auch kartografieren und dann beim Gesundheitsministerium nachweisen? Oder kann hier wieder jeder machen, was er möchte?
Hm.
Heißt es dann, dass unsere Neuköllner Testzentren auf einmal 7000 chinesische Studierende am Tag testen? Mal gucken, was da kommt.
Ein bisschen einfacher ist es, glaube ich, bei den Kindern ab 12 Jahre und 3 Monate. Dann müssen die nämlich ihren Test bezahlen. Unter 12 Jahre und 3 Monate müssen sie den Test nicht bezahlen.
Warum diese 12 Jahre und 3 Monate?
Wahrscheinlich so ein Übergangsding. Ich habe keine Ahnung, warum die 3 Monate genommen haben.
Weil sie noch nicht genug Zeit hatten, sich zu impfen.
Ah, ja,
weil die STIKO-Empfehlung noch nicht so alt ist.
Ja.
Aber sie sehen, worauf das hinausläuft.
Ja.
Bald werden die halt auch bezahlen müssen.
Und die natürlich einen Attest haben, dass sie sich nicht impfen dürfen, auch die bekommen dann gegen Vorlage des Attests dann einen kostenlosen Test.
Aber es gibt ja noch eine interessante Ausnahme oder Ergänzung, die aus deiner Sicht aber gar nicht so oft dargestellt wird in den Medien.
Ja, das stimmt, weil natürlich weiterhin auch Arbeitgeber für die Arbeitnehmer kostenlose Schnelltests anbieten müssen. Mindestens einer, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Viele Länderverordnungen sagen sogar mindestens 2 kostenlose kostenlose Schnelltests. Und die, wie gesagt, müssen pro Woche dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden, wenn sie nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Gilt für viele.
Ja, gerade heute habe ich hier als Schnelltestbeauftragter unseres Senders habe ich zwei Mitarbeiter getestet, die beide schon dreimal geimpft sind. Ha! Sie glauben es nicht. Das sind die Realitäten in Deutschland. Egal ob Kassierer, Journalist bei uns, Bahnmitarbeiter, Bankier, der Arbeitgeber muss jedem Mitarbeiter, ob geimpft oder ungeimpft, mindestens einen Test zur Verfügung stellen. Bei uns sind es sogar zwei, aber es unterscheidet, deswegen legen wir uns mal fest, auf mindestens einen Test. Mit denen kann man dann auch nach Feierabend ins Konzert gehen oder ins Restaurant oder ins Kino.
Ja, eine weitere Ausnahme, und da kommen wir jetzt auf die E-Mail von Carina zurück, gilt für Besucher von Alten- und Pflegeheimen. Wie auch der MDR berichtet, müssen Pflegeheime den Besuchern kostenlose Schnelltests zur Verfügung stellen. Sie müssen, doch nicht alle tun das im Moment. Das kritisiert auch die Stiftung Patientenschutz.
Und genau da haben wir durchgeklingelt. Mit der Pressestelle haben wir gesprochen. Die hat uns dann noch einmal bestätigt, dass das für ganz Deutschland und für jedes Pflegeheim gilt. Dass das nicht überall gemacht wird, hat übrigens wohl nichts mit den Kosten zu tun, denn die Kosten trägt sowieso der Steuerzahler, also sagen wir der Staat. Ja. Da gibt es nämlich eine Einrichtung, die heißt Pflegeschutzschirm und dadurch wird das dann erstattet. Es hat hingegen wohl personelle Gründe, dass man einfach nicht die Zeit hat, alle Besucher schnell zu testen.
Und das ist natürlich ein Problem, vor allem aber auch ein juristisches Problem. Als Besucher hat man also das Recht auf einen kostenlosen Schnelltest. Das ist eine Verordnung, wie gesagt, des Bundesgesundheitsministeriums und auch der einzelnen Bundesländer. Und das gilt nicht nur für die Besucher, das gilt übrigens auch für die Heimbewohner. Auch die müssen weiterhin die Möglichkeit zu kostenlosen Schnelltests haben.
Und ist das nicht der Fall, kann sogar geklagt werden. Oftmals hilft ja auch die Androhung einer Klage, damit dann was passiert. Wobei ich es ehrlich gesagt schon sehr anstrengend finde, eine Klage anzudrohen, damit mal etwas passiert.
Ja, ja.
Wenn ich mir überlege, mein Opa ist da mit 89 auf auch das Gutdünken der Pflegeheimleitung angewiesen, die ich aber permanent verklage oder androhe zu verklagen, da hätte ich zumindest Angst, dass meinem 89-jährigen Vater da eine schlechtere Behandlung angedeiht. Meine Angst jedenfalls. Übrigens, der Schnelltest aus dem Heim, den Sie dort machen, der gilt nur für das Heim selber, nur für diese Einrichtung. Sie können nicht mit diesem Schnelltest ins Konzert, ins Restaurant oder ins Kino gehen.
Ja, warum kommen denn die Enkel so häufig die Oma besuchen? Ach so, die wollen nachher noch ins Kino. Nee, das geht in dem Fall also nicht.
Ah, will ich gar nicht mutmaßen, warum das so ist. Du gehst also in ein Pflegeheim und da ist ja offensichtlich medizinische Fachkraft und die testet dich dann. Das gilt weniger, als wenn ich gucke, wie Herr Joppa den Selbsttest macht.
Ja, ja, ist Irrsinn.
Gut, wir bleiben bei den Ausnahmen. Ausländische Studierende, die sich in ihrem Heimatland mit einem hier nicht zugelassenen Impfstoff haben impfen lassen, beispielsweise in Russland mit Sputnik oder in China wie bei Tom, die bekommen weiterhin kostenlose Bürgertests.
Aber nur, wenn sie eben Studierende sind. Und diese Tests brauchen sie dann eben nicht nur fürs Kino, sondern eben auch für die Universität. In deutschen Universitäten gilt 3G. Deutsche Studenten, die eben dann, also die deutschen Studenten, die müssen für die Bürgertests jetzt allerdings zahlen. Und da soll mir jetzt mal einer erzählen, es gäbe keinen Impfzwang. Also wenn die Alternative ist, eine Test-Flatrate von monatlich 260 Euro in Kauf zu nehmen. Was bedeutet das denn bitte für Studenten? Du bist ungeimpft und möchtest studieren?
Ja, dann schau dich doch am besten nach einem Ausbildungsplatz um.
Richtig.
Da bekommst du nicht nur ordentlich was gelernt. Nein, im Betrieb bekommst du dann wenigstens einen Schnelltest pro Woche gratis. Klasse. Und wer sich hat impfen lassen, der sollte am besten auch öffentlich zur Schau stellen, dass er geimpft ist. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Universität Hannover geht. Denn da gibt es Neuigkeiten. Hier gibt es jetzt tolle gelbe Handgelenksbändchen für die Geimpften.
Toll.
An welchem Arm hätten Sie das gerne?
Ich nehm's links.
Sie erinnern an Festival- oder All-Inclusive-Bändchen. Die beiden Studentinnen Lisa und Zoe holen sich heute ihr Einlassbändchen für das Wintersemester ab. Beide sind zweifach geimpft. Sie halten die neue Bändchenlösung insgesamt für eine gute Idee, sehen aber auch Lücken im Konzept.
Also ich finde es an sich die Idee gut für die Überprüfung,
Aber ich hätte gedacht, dass die Bändchen dann Pflicht werden, weil so kannst du ja immer noch entscheiden, machst du das mit Impfausweis oder mit dem Online-Zertifikat oder Bändchen.
Ja, Festival-Feeling an der Universität. Blöd, dass jetzt allerdings noch nicht jeder da mitmachen muss. Das wäre ja auch viel praktischer, also sagt Studentin Lisa. Ehrlicherweise gab es aber in diesem Beitrag bei NDR Info auch am Ende etwas Kritik. Dieses Modell würde sichtbar zur Spaltung beitragen, hat dann noch ein Student gesagt.
Tja, also wir wollen uns jetzt gleich an die geimpften Menschen und Maßnahmenbefürworter wenden. Wie weit wollen wir denn jetzt eigentlich gehen? Und diese Frage geht jetzt vornehmlich nicht an die ungeimpften Zuschauer, die wir haben, denn die haben die Antwort schon getroffen.
Die ist die rote Linie überschritten, ja.
Diese Frage geht speziell an die Maßnahmenbefürworter, an die Rotpunkt-Fraktion auf Twitter, aber auch an die Geimpften da draußen, die bislang stumm geblieben sind und die gesagt haben, alles in Ordnung. Wie weit wollt ihr eigentlich noch gehen?
Mit 3G ins Restaurant oder ins Fitnesscenter ist ja kein Problem.
Mit 2G in Clubs oder auf Großveranstaltungen gehen, das ist ja auch kein Problem.
Nur ein gelbe Bändchen für die Uni? Naja, sicher, bitte gerne.
Es hilft doch bloß der besseren Organisation. Hm. Und wie sieht's denn eigentlich aus, wenn Hausärzte nur noch geimpfte Menschen behandeln möchten? Gehen Sie da auch noch mit?
Tja, also das haben wir uns übrigens nicht ausgedacht. Vereinzelt gibt es das bereits, wie zum Beispiel in einer Praxisgemeinschaft in Hannover. Der Fokus berichtet darüber. Arzt lässt nur 2G-Patienten in Praxis und wettert, Impfunwillige sind Täter, keine Opfer.
Hannover scheint ja echt ein hartes Pflaster zu sein. Mhm. Aber wie war das nochmal gleich mit diesem hippokratischen Eid? Oder wie war das mit der Genfer Deklaration des Weltärztebundes? Sie ist die Berufsordnung für in Deutschland tätige Ärztinnen und Ärzte. Marcel, lies uns da nochmal einen kleinen Auszug draus.
Oh, total gerne. Zitat. Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexuelle Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten.
Das klingt für mich jetzt aber so, als wenn diese hannoveranische Praxis da eine andere Ansicht zu den Dingen hat. Mhm. Aber weiter im Text. Wie weit sind Sie denn eigentlich bereit, das noch mitzutragen?
Wie wäre es denn, wenn Ungeimpfte künftig grundsätzlich ihre Behandlungskosten selber zahlen müssten? Wie der WDR berichtet, schlägt der Leiter der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, der Impfarzt Jürgen Zastrow, genau das vor. Wer sich nicht impfen lässt, dürfe die Behandlungskosten nicht auf die Allgemeinheit abwälzen.
Durchaus nachvollziehbares Argument.
Ja.
Hätten Sie sich ja impfen lassen können. Hm. Und ich finde ganz ehrlich, dass wir diese ganze Argumentation ein bisschen weiterführen sollten. Und ich denke, wir führen das jetzt so weit, dass zu Hause ganz sicher ein geimpfter Mensch da sitzt und sich denkt, so war es nicht gemeint. Hm. Lassen Sie uns doch mal über die übergewichtigen Menschen sprechen. Hm. 2/3 der Männer und die Hälfte aller erwachsenen Frauen gelten als übergewichtig. Die häufigste Todesursache sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Der Staat hat doch das Sportangebot bereits gemacht. Hm. Sie haben es aber nicht angenommen. Warum sollten wir für Ihre Behandlung dann eigentlich aufkommen?
Ja, ach so, übrigens, für Raucher gilt das natürlich auch, ist klar. Auch für Alkoholiker, für Drogenabhängige oder für Masern- und Rötelnpatienten. Und selbstverständlich tragen Sie dann auch die Behandlungskosten für die Grippe. Sie hätten sich ja impfen lassen können.
Ja. Herr Jopper, ich habe Ihnen doch das Nichtraucherangebot gemacht.
Ja.
Warum haben Sie es denn nicht angenommen?
Hm. Tja.
Apropos. Einige tolle Beispiele für Corona-Maßnahmen, die Deutschland sicherlich auch gerne noch übernehmen kann, die haben wir jetzt. Und zwar aus Kanada. Mhm. Oder wären Sie da etwa nicht bereit, das mitzutragen? Das wird doch wohl noch möglich sein. Unser Zuschauer Steffen wohnt dort und er schreibt uns, Zitat, wir haben 1G. Am 27. September hatten wir 20. Hochzeitstag, aber wir konnten in kein Restaurant gehen. Schon bitter. Es gab nie 2G oder 3G. Offiziell anerkannte Schnelltests wie in den USA oder Deutschland gab es nie. Eine Bekannte hatte in ihrer ganzen Familie Covid. Es sind also alle genesen. Spielt aber hier in Kanada keine Rolle.
Ja, und weiter schreibt Steffen, seit heute dürfen in der Provinz Manitoba ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte Haushalte nur noch eine nicht zur Familie gehörende Person als Gast haben. Und das gilt für das ganze Haus und auch für das gesamte Grundstück. Und ab dem 30. Oktober darf ich als Ungeimpfter nicht mehr in Kanada fliegen oder mit dem Zug fahren.
Na, gehen Sie da auch noch mit? Ja, kann man machen. Dann bleiben wir doch mal in Kanada. Oakville, da ist man noch einen Schritt weiter. Dort benötigt man einen Impfnachweis, um zu heiraten. Die sogenannte Heiratslizenz, vergleichbar mit dem deutschen Ehefähigkeitszeugnis, erhalten dort nur noch Geimpfte. Das haben wir gelesen und wir waren auf der Seite der Stadt Oakville und dort gibt es auf der einen Seite die Aussage, man braucht es nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber deutlich die Aussage, dass man es braucht. Von daher gehen wir davon aus, dass man es braucht. Ja. Das ist also möglich. Heiraten in Oakville nur noch für geimpfte Menschen.
Na, gehen Sie da mit? Und wenn Sie jetzt heftig mit dem Kopf nicken und sagen, ja, ja, klar, ist doch zum Wohle aller, dann überschätzen Sie erstens die Wirkung der Impfung, zweitens die Wirkung von Maßnahmen auf die Impfquote und auch drittens, naja, schaffen wir damit ganz schön einen Präzedenzfall.
Sie schaffen damit einen Präzedenzfall. Und das ist eben genau der Punkt. Ja. Aus meiner Sicht sind es ja die absoluten Maßnahmenbefürworter, diejenigen, die immer fordern, dass wir härtere Maßnahmen brauchen. Diejenigen, die sagen, natürlich muss man Demonstrationen verbieten. Natürlich können wir auch mit dem Wasserwerfer auf jeden draufhalten, der trotzdem noch draußen ist. Natürlich können wir auch mit Gummikugeln auf Australier schießen. Wir können das alles machen, denn es dient ja dem Infektionsschutz.
Dem Wohle aller.
Diese Menschen sind aus meiner Sicht dafür verantwortlich, dass eine kroatische Familie, die über einen deutschen Flughafen in die Vereinigten Staaten fliegen möchte, das nicht mehr kann, weil ihr zweijähriges Kind eine Maske aufsetzen muss. Mhm. Und wenn das zweijährige Kind sich weigert, die Maske aufzusetzen, und wenn selbst ein Liebesgespräch mit dem Piloten nicht hilft und das zweijährige Kind die Maske nicht aufsetzt, dann fliegt dieses zweijährige Kind aus einem Lufthansa-Flug. Und Sie können gerne sagen, dass wegen Corona das auch alles so sein muss. Aber da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe sowieso keine Lust mehr drauf. Ich habe keine Lust mehr auf meine Arbeit, ich habe keine Lust mehr auf die Öffentlichkeit, ich habe keine Lust mehr auf den politischen Diskurs, ich habe darauf aber keine Lust mehr. Ich scheide da nicht aus, weil ich weitermachen muss, weil ich keine Wahl habe und weil ich auch Herrn Jopper und weil ich Sie nicht alleine lassen möchte. Aber darauf habe ich keine Lust. Und ich habe auch keine Lust darauf, dass ich das Gefühl habe, dass mich keiner versteht. Ich treffe einen Freund, den kenne ich seit meinem 5. Lebensjahr. Wir sprechen über Corona, wir haben uns nicht gestritten, wir haben uns ausgetauscht. Und ich habe das Gefühl, ich komme nicht durch. Und wenn man bei Ihnen nicht durchkommt, wenn man über ein zweijähriges Kind spricht, das die Maske in einem Flugzeug nicht tragen möchte, wohingegen man ja als Erwachsener die Maske nicht tragen muss, wenn man in einem Flugzeug ist, wenn die da mit ihrem Scheißessen kommen, dann muss ich die Maske nicht tragen. Aber der Zweijährige, bei dieser hervorragenden Umlüftung, wo ja überhaupt kein Viruspartikel überhaupt nur eine Chance haben soll, wie sie uns alle erzählen, da muss der Zweijährige eine Maske tragen. Und wenn er schreit und sich wehrt und es nicht tut, dann fliegt er aus dem Lufthansa-Flugzeug. Das ist die Realität. Basta! Was soll ich noch sagen?
Er ist ja nicht geimpft.
Das ändern wir bald. Keine Sorge, Herr Jopper.
Und die Frage ist doch, welche Maßnahmen dürfen eigentlich vom Staat her in Zukunft unternommen werden, wenn wir beim Präzedenzfall sind, wenn es dann um den Klimawandel geht? Also ich meine, gelbe Bändchen für alle, deren ökologischer Fußabdruck möglichst klein ist? Oder Zugangsbeschränkungen zu Restaurants, die Fleisch auf der Karte haben?
Wie wär's denn mit einer Hochzeitslizenz nur noch für die Menschen, die besonders nachhaltig leben?
Ja, das wär's doch, ne? Das wär's doch. Der Allgemeinheit zuliebe. Ja oder nein? Ich meine, an dieser Stelle übertreiben wir ja absichtlich ein bisschen, aber aus der Bewegung von Fridays for Future oder auch von der Grünen Jugend, da gibt es ja Ideen, die gehen durchaus in diese Richtung. Und ich meine, die Jugend ist doch unsere Zukunft.
Wenn Sie also bereit sind, Diskriminierung in Kauf zu nehmen und andere Menschen sehenden Auges zu diskriminieren, dann machen Sie sich bitte bereit und machen Sie sich klar, in welche Richtung Sie hiermit gehen und welcher Entwicklung Sie hier Tür und Tor geöffnet haben. Und dann beschweren Sie sich hinterher nicht, wenn es dann doch zu spät ist.
Ja, zu spät. Irgendwann wird das soweit sein. Ach so, übrigens, aber eine gute Nachricht haben wir jetzt nochmal in dem Zusammenhang. Die hat uns kurz vor dieser Aufzeichnung erreicht. Unsere Zuschauerin Carina, die hat sich nochmal gemeldet. Die hat dann bei diesem Pflegeheim dem Besagten ein bisschen Druck gemacht. Und tatsächlich bietet dieses Pflegeheim dann jetzt wieder 2 kostenlose Schnelltests pro Woche für Sie als Besucherin an. Und das freut uns sehr. So.
Gut. Soll ich noch was zur Lufthansa sagen? Die beziehen sich übrigens darauf, dass das ja die Einreisebedingungen der Vereinigten Staaten sind. Das ist ja immer, es steht ja im Gesetz. Also wir haben das ja nicht entschieden. Das ist ja eine Verordnung von dort. Also wir müssen sie jetzt gerade verhaften. Wir müssen ihnen jetzt gerade ein Bußgeld geben, weil es gibt ja immer ein Gesetz. Naja, es gibt halt immer ein Gesetz, ne? Wenn wir die entsprechenden Politiker, dann gibt es halt immer ein Gesetz. Und dann hält man sich an das Gesetz und dann hat man ja keine Verantwortung für sein eigenes Handeln, weil man ja bloß das Gesetz durchgesetzt hat.
Man könnte auch immer das Gesetz aus dem strengsten Land nehmen, ne? Irgendeine Lufthansa-Maschine fliegt da schon hin. Ja, ist das so?
Okay, wunderbar. Dann kommen wir jetzt mal zu unserem nächsten Thema und wir machen weiter in Österreich.
Ah.
Und ich würde vorschlagen, damit wir gleich alle wieder gute Laune bekommen, schauen wir doch mal auf ein kleines Prunkstück, auf ein Juwel der österreichischen Medienkultur. Hm? Wir haben es hier schon mal gezeigt. Ja. Ich amüsiere mich immer köstlich. Hier kommen die Duellanten Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross. Jeden Dienstagabend beleidigen und behaken sie sich bei OE24.
Nick, nein, aber bitte. Der Oktober wird nicht ins Land gezogen sein. Wirst du da herinnen sitzen und die dritte noch
ja,
in den Ordnern
haben? Ja, ich habe Problem damit, wenn ich
im kommenden Jänner die vierte.
Ja,
na, warum nimmst du das nicht als Schluckimpfung? Dann wie echt aber Zucker.
Ja, noch nein,
mein, Entschuldigung. Also,
was ich wirklich geil finde, ist, dass jemand, der alle 3 Minuten ein Chick braucht und so schwersüchtig ist, dass er inzwischen als die, weiß nicht, die rosa Lokomotive bekannt ist, dass der hier sitzt und sagt, er will nicht zum Süchtigen werden.
Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross, also die streiten eben immer wie die Kesselflicker. Und um die beiden soll es aber heute überhaupt gar nicht gehen. Es geht um diesen Dritten da im Bunde, das ist Niki Fellner, der Stichwortgeber dieses Duells. Aber der ist natürlich noch viel mehr als Stichwortgeber, der ist Geschäftsführer von OE24TV.
Niki, aber der Niki. Der Niki ist noch viel mehr. Er ist Chefredakteur der Tageszeitung Österreich und er ist redaktioneller Leiter der Mediengruppe Österreich. Und damit ist der Niki, zumindest pro forma, einer der wichtigsten Akteure der Presselandschaft des Alpenlandes.
Pro forma? Naja, Niki Fellner ist zwar Chef, aber wenn er jetzt wirklich Chef wäre, dann müsste man doch eigentlich auch sein Handy überwachen.
Was? Handy überwachen?
Ja, wenn das Verlagshaus Österreich von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf den Kopf gestellt wird, dann müsste das doch sicherlich auch die Chefs treffen.
Aber Nikis Handy wurde nicht überwacht. Ja. Jedenfalls, soweit wir wissen, war er davon nicht betroffen. Mhm. Hingegen wurde auch nicht das Handy seiner Schwester Jenny Fellner überwacht. Mhm. Überwacht hingegen wurden wohl die Handys seines Vaters Wolfgang Fellner und dessen Bruder Helmut Fellner. Und damit sind wir jetzt wunderbar gelandet in einer Kaffeehausgeschichte der ganz besonderen Güte.
Okay.
Die erzählt man sich in Wien mit Faszination und Ekel. Mit Unglauben und gleichzeitig auch mit Sympathie. Blut ist dicker als Wasser. Das ist ja eigentlich bekannt. Und wir haben gerade von einer Familie gesprochen, die Familie Fellner. Mhm. Die hält natürlich zusammen. Man arbeitet ohnehin unter einem Dach. Man ist ganz eng miteinander. Aber für einen echten Skandal braucht es natürlich auch noch Politiker.
Ja, klar.
Am besten Politiker, die sich das Land zur Beute machen, die Medien bestechen und die Wähler manipulieren.
Aber Moment, das sind jetzt erstmal nur Unterstellungen, Nachsagungen und Mutmaßungen. Das muss nämlich nicht so sein. Juristisch ist da hier noch nichts fix. Wir sind quasi noch mittendrin in den Ermittlungen und für jeden gilt ja erst einmal die Unschuldsvermutung.
Absolut.
So, insbesondere natürlich für wichtige internationale Politiker wie den ehemaligen Bundeskanzler von Österreich.
Sie haben alle mitverfolgt, dass in den letzten Tagen strafrechtliche Vorwürfe gegen mich erhoben worden sind. Diese Vorwürfe stammen aus dem Jahr 2016. Sie sind falsch und ich werde das auch aufklären können. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Es ist etwas, das viele Spitzenpolitiker schon erleben mussten. Im Inland, aber auch im Ausland.
Sebastian Kurz, ehemaliger Bundeskanzler. Die Vorwürfe, die wird er natürlich entkräften. Das haben ja auch schon viele Politiker erlebt im und Ausland.
Ja.
Würde gerne mal wissen, wie viele das jetzt wirklich erlebt haben, dass es eine Hausdurchsuchung direkt beim Bundeskanzler gegeben hat. Viele würden ihm aber auch sagen, das sei einfach ungerecht und das, was ihm da widerfährt, geht gar nicht.
Das mag sein, aber das werden wir eben abschließend erst beurteilen können, ja, wenn die strafrechtlichen Verfahren zu Ende geführt worden sind. Das werden wir auch erst abschließend beurteilen können, wenn sich hier Kurz mal abschließend geäußert hat. Oder auch der ehemalige Finanzgeneralsekretär Schmidt oder auch Gerald Fleischmann, der am Montag als Medienbeauftragter des Kanzleramts zurückgetreten ist. Oder die Marktforscherin, ich erinnere mich da, die vorgestern festgenommen wurde. Oder auch die beiden Fellner-Brüder, die Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen haben. Wenn die uns das alles erklärt haben, dann können wir urteilen.
Und wir sind auch gespannt auf das offizielle Urteil des Gerichts, denn da stehen bis zu 10 Jahren Strafe drauf. Mal gucken, was kommt. Bis dahin werden wir auf jeden Fall versuchen, das ein kleines bisschen zu beleuchten. Das heißt, Ihnen einen Einblick zu geben, was da eigentlich passiert ist in Österreich in den vergangenen 5 Jahren. Und lassen Sie uns doch mal damit beginnen. Wir blicken jetzt in die Zeitung oe24.at, ein Produkt aus dem Hause Fellner. Und wir lesen mal was vor. Hier ist es. Videozitate. Journalisten sind die größten Huren.
Geht's zünftig los. Gesagt haben soll das der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Das soll ein Zitat aus diesem berühmten Ibiza-Video sein. Strache soll damals darüber gesprochen haben, dass die falsche russische Oligarchin die Kronenzeitung übernehmen soll und dann ja, die FPÖ zum Wahlsieg schreiben soll.
Die Kronenzeitung soll also die FPÖ zum Erfolg schreiben. Quasi eine Art Haus- und Hofmagazin der Partei werden. Das ist unglaublich. Glauben Sie nicht? Abwarten.
Journalisten als die größten Huren. Ist es eigentlich strafbar, jetzt die Namen der Gebrüder Fellner da zu erwähnen? Vielleicht, denn Strache hatte die ja gar nicht gemeint. Die Vermutungen der Staatsanwaltschaft, die gehen aber genau in die Richtung. Die Fellners könnten Inhalte ihrer Zeitung verkauft haben, um eben anderen zu nutzen. Aber nicht der FPÖ, um die geht's nicht, und auch keiner anderen Partei, sondern ganz konkret einem Politiker.
Na, wer könnte das gewesen sein? Im Jahre 2015, 2016 ist Sebastian Kurz ein echter Wunderwuzzi. Der Mann war ja noch keine 30 Jahre alt, da war er bereits Außenminister der Alpenrepublik Österreich. Mhm. Und tatsächlich hat er damals auch Bundeskanzlerin Merkel die Stirn geboten. Es war die Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise und während Angela Merkel die Grenzen ja sehr lange Zeit offen halten wollte, wollte Sebastian Kurz die Grenzen schließen. Mhm. Und er hat das sogar betrieben durch Politik, die er mit seinen südöstlichen Nachbarn gemacht hat. Mhm. Er hat Allianzen geschmiedet und so die sogenannte Balkan Route geschlossen.
Und diese konservative Politik, die hat ja durchaus auch unter Anhängern von CDU und CSU sehr viel Anklang gefunden. Diese Neokonservativen rund um Kurz, die gelten auch hierzulande immer wieder als Vorbild der Nachmerkel-Ära.
Noch kurz vor seinem Rücktritt hat man mit leuchtenden Augen Richtung Österreich geschaut. Ja, unter anderem der Hamburger CDU-Landesvorsitzende.
Aber damals, da wollte Kurz ja mehr als Außenminister mit Mitte, Ende 20 sein. Das klingt zwar gut, aber was klingt noch besser? Kanzler mit Anfang 30.
Kanzler Kurz. Klingt klasse. Und wenn das geschafft ist, dann wird ihn auch keiner mehr Wunderwuzzi nennen. Das sagen jedenfalls viele über diesen Mann. Und natürlich
ist Wunderwuzzi.
Der Wunderwuzzi.
Wunderwuzzi.
Wunderwuzzi. Es ist ein Mann mit einem unglaublichen politischen Talent. Ich denke, das liegt auf der Hand. Er hat Charisma und dass er das Zeug zu noch höheren Weinen hat, das wurde ohnehin schon lange gemunkelt. Aber nun war es an der Zeit, dass das nicht mehr nur gemunkelt wird, sondern dass es rausgerufen wird in die Welt und dass man nicht nur das Volk, sondern auch die Partei davon überzeugt, dass man diesen Weg mit dem Wunderwuzzi jetzt auch weitergehen muss.
Ja, und so soll ein Komplott geschmiedet werden. Mit fingierten Umfragen, da soll zuerst der amtierende ÖVP-Vorsitzende Reinhold Mittellehner in ein schlechtes Licht und dann aber eben Sebastian Kurz in ein gutes Licht gerückt werden.
Und da treffen jetzt diese beiden Familien aufeinander. Auf der einen Seite die Familie Fellner mit dem Verlagshaus rund um Österreich, einer Zeitung, und die Familie von Sebastian Kurz, die tatsächlich keine Familie ist. Also die sind auch nicht verheiratet und es ist eher so eine Form von Seilschaft oder Geflecht. Das Interessante ist ja, Blut ist dicker als Wasser, habe ich gesagt. Hm. Es könnte ja sein, dass dieses Geflecht nicht hält und vielleicht doch jemand dann eine vollumfängliche Aussage bei der Staatsanwaltschaft
macht. Ja, ja.
Darauf sind wir sehr gespannt. Hm. Also, es soll wie folgt abgelaufen sein. Und das ist bloß das, was man in den Medien in Österreich liest. Und das ist auch das, was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hier jetzt gerade in den Raum stellt, auf 104 Seiten. Wir halten uns raus, wir stellen bloß dar. Mhm. Die Zeitung Österreich präsentiert Meinungsumfragen. Diese Meinungsumfragen präsentieren wiederum Meinungen, die ausgerechnet Sebastian Kurz besonders nützlich sind, die er geradezu braucht. Mhm. Hier kommt mal ein Beispiel dafür aus dem Dezember 2016. Auch das ist wieder ein Ausschnitt aus dem Hause Österreich.
Bei Sebastian Kurz ist es so, wenn man sich auch den Politikbarometer anschaut, dass der besonders gute Imagewerte hat. Er wird eben als sehr dynamischer, junger Politiker wahrgenommen, der etwas bewegt. Und genau das ist in Zeiten wie diesen besonders wichtig, weil die Bürger und Bürgerinnen, die fordern eben Reformen.
Das sagt die Meinungsforscherin Sabine Beinschab über Sebastian Kurz. Frau Beinschab wird sich aber wohl jetzt in nächster Zeit erstmal nicht mehr äußern. Sie wurde nämlich am Dienstag festgenommen. Sie ist nämlich Teil des Verfahrens wegen Bestechung und Bestechlichkeit und man fürchtet da wohl Verdunklungsgefahr. Frau Beinschab soll vor der Hausdurchsuchung versucht haben, Daten von ihrem Computer zu löschen.
Der Ausschnitt ist nicht nur interessant, weil sie dieses Interview ausgerechnet OE24 gegeben hat. Der Ausschnitt ist auch interessant, weil sie hier ausdrücklich davon spricht, dass es hier um unterschiedliche Sympathiewerte geht und um Ansehen. Er habe besonders gute Imagewerte, der Sebastian Kurz. Ja. Und das bringt uns jetzt zu diesen Umfragen. Denn diese Umfragen, auf die sie sich hier bezieht, die wurden mutmaßlich manipuliert.
Lesen wir doch mal in diesen Chats mal rein.
Es gibt Hunderttausende davon.
Ja.
Es gibt Hunderttausende Nachrichten, die langsam aber sicher in die Öffentlichkeit kommen.
Ja.
Seit Monaten schon in Österreich.
Und in diesem Fall jetzt zwischen Kurz und Thomas Schmidt. Schmidt war ja, wie gesagt, Generalsekretär im Finanzministerium, wurde später unter Kanzler Kurz zu einem der mächtigsten Manager des Landes. Und der schrieb ihm, ja, ich würde sagen, extrem vertraute Nachrichten wie: Ich bin so glücklich, Smiley, Smiley. Ich liebe meinen Kanzler. Und der bekam dann von Kurz zur Antwort: Kriegst eh alles, was du willst.
Du hast noch ein Smiley vergessen.
Oh, Entschuldigung, ja.
Es gibt auch Nachrichten mit Küsschen.
Schön. Eine Bromance nennt man das.
Die Zeitung Kurier.at schreibt: Call me Mr. Umfrage. Thomas Schmidt soll sich selber diesen Titel gegeben haben. Am 16. August 2017 soll er an den Kanzlerkandidaten Sebastian Kurz geschrieben haben: Juhu, neue Werte. Call me Mr. Umfrage.
Ja, Sebastian Kurz, der wirkt etwas enttäuscht und soll geantwortet haben: Danke dir, gar nicht super, oder? Die Antwort von Schmidt dann aber: Also das finde ich nicht. Wirtschaft bist du jetzt vorne, bei allen Sicherheitsthemen sowieso, ebenso bei Innovation und Technik. Bei sozialen Themen kommen wir an SPÖ ran. Muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird es unglaubwürdig.
Kann ich den letzten Satz nochmal hören?
Muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird es unglaubwürdig.
Schmidt muss beim Rechnen aufpassen, sonst wird es unglaubwürdig. Mr. Umfrage. Oder wie wäre es mit diesem hier? In den vorliegenden Chatnachrichten heißt es: Und sind sie eh so, wie wir wollen? ÖVP bei 18? Ich sag mal, wenn es jetzt eine echte Umfrage gewesen wäre, hätte ich dann gefragt: Ist es so, wie wir wollen, in Klammern, und bestellt haben? Hätte ich auch eher gefragt: Ist es denn so, wie wir hoffen? Witzigerweise hofft man übrigens auf ein schlechtes Ergebnis der eigenen Partei, um den Parteivorsitzenden absägen zu können. Man hoffte auf 18%. Korrelierend dazu gab es dann Umfragen: Was wäre denn mit Sebastian Kurz? Oh, 32%. So lief das damals. Deswegen ist es halt auch gewissermaßen, deutet sich hier an, dass es möglicherweise vielleicht ein Komplott gegen den eigenen Parteivorsitzenden gewesen ist.
Aber jetzt stellen wir uns doch mal ganz dumm.
Das fällt nicht schwer.
Wie kann man denn so Meinungsumfragen hinbekommen, dass die Meinung rauskommt, die man haben will?
Ich würde sagen, am elegantesten ginge das, wenn einem ein Meinungsforschungsinstitut gehören würde. Und jetzt, lieber Marcel, halt dich doch mal fest. Der Kabinettskollegin von Sebastian Kurz gehörte ein Meinungsforschungsinstitut.
Nein!
In der zweiten Generation.
Das ist klasse. Und das erforscht genau die Zahlen, die Kurz haben möchte. Jetzt braucht es aber natürlich noch ein Medium, das die Umfragen veröffentlicht. Wie schafft man das denn?
Das kauft man sich.
Ach.
Die Gratiszeitung Österreich, die damals noch überall verteilt wurde, von Familie Fellner, die soll genau das Medium gewesen sein, das da gekauft wurde.
Aber wie, bitteschön, kauft man das, wenn man denn eigentlich kein Geld hat, um so ein Medium zu kaufen?
Du bist wirklich neu in der Politik. Ich kann es dir sagen, man kauft es sich einfach mit fremdem Geld. Am besten mit dem Geld der Steuerzahler.
Ja, ja, natürlich. Das ist die Geschichte von Familie Fellner und Familie Kurz. Jedenfalls so, wie sie in den österreichischen Medien erzählt wird. Und die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat dies auf 104 Seiten skizziert. Ermittelt wird also in folgende Richtung: Die Vermutung: Umfragen wurden so erstellt, wie der Auftraggeber es gerne wollte. Gezahlt wurden die Umfragen vom Finanzministerium.
Wobei es auch nicht auf direkten Wege geschehen sein soll. Da stand da nicht Umfrage für Herrn Kurz oder so, sondern da gibt es dann noch gewisse Rechnungen, die ausgestellt wurden und dann unter unterschiedlichen Töpfen verrechnet wurden.
Natürlich. Die Berichterstattung in der Zeitung Österreich wurde ebenfalls gekauft vom Finanzministerium. Verdeckt wurde diese Berichterstattung durch Anzeigen, die das Finanzministerium dort einfach bestellt und bezahlt hat. In der Konsequenz der Umfragen wurde dann Sebastian Kurz, Parteivorsitzender der ÖVP und Kanzler.
Der Mann, der diesen Vorgang im Finanzministerium koordiniert haben soll, der wurde dann Vorsitzender der Staatsholding ÖBAG. Er wurde damit Chef der Holding, die große Anteile an der österreichischen Post hält. Außerdem der Telekom Austria oder auch den Spielbanken Casino Austria. Das ist genau der Mann mit dem Smiley, 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 Küsschen, Küsschen. Der seinen Job auch mittlerweile wieder verloren hat, weil er unter anderem, nun ja, Das ist ein anderes Thema und auch dazu gibt es Chatnachrichten. Ich würde vorschlagen, dass wir zwei Artikel aus unterschiedlichen österreichischen Medien auch hier noch verlinken, damit Sie sich mal selber reinlesen können. Wir können leider nicht alle 300.000 Nachrichten präsentieren. Wir können nur einen Auszug davon machen. Wir geben Ihnen jetzt nur so eine Art Überblick, was da möglicherweise passiert sein könnte, was die anderen Zeitungen darüber schreiben und Sie können sich da reinlesen. Und glauben Sie mir, es macht Spaß. Und wenn Sie sich dann noch das Interview mit Herrn Kurz selber anschauen, dann macht es noch mehr Spaß aus meiner Sicht. Er ist ja eloquent und das ist ja interessant. Und interessant ist auch, was er tatsächlich zugibt. Er sagt, naja, klar, Inseratengeschäft ist in Österreich doch bekannt. Das machen wir doch alle, das ist ja auch so vorgesehen. Aber das kann man auch kritisieren. Da wird dann schon mal so ein bisschen ruchbar, wie man da miteinander zusammenarbeitet. Also, das ist so der Vorwurf, der hier im Raum steht. Und wenn wir diese Chatnachrichten lesen,
genau da will ich nämlich drauf hin, weil die sind ja eigentlich mit am interessantesten, weil es so viele sind, diese Chatnachrichten. Ja,
und die sollten Sie wirklich lesen.
Seit Monaten tauchen die in den österreichischen Medien auf. Und ich meine, es sollen ja Hunderttausende sein. So viele, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt nicht hinterherkommt und die noch lange nicht komplett sichten konnte.
Und wenn man die dann halt so liest, ohne eine konkrete Einordnung und ohne, dass man hört, was die Gegenseite dazu sagen hat, dann sieht das schon ganz schön schlecht aus für die Verdächtigen, Herrn Kurz und 9 weitere. Aber wie kommt es eigentlich, dass die Medien hier seitenlang aus irgendwelchen quasi im Grunde genommen ja privaten Nachrichten zitieren? Wie kommt es denn, dass diese Chats scheinbar allen vorliegen? Führt das nicht dazu, dass der Leser dann sich eine feste Meinung bildet, ohne die Gegenseite zu kennen, lange bevor auch eine juristische Einschätzung vorliegt?
Ja, mehr noch, diese juristische Aufarbeitung, die hat ja noch gar nicht wirklich angefangen. Da werden bereits Chats ohne Zusammenhang, zack, abgedruckt.
Und genau das ist auch die Verteidigungsstrategie des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Vor genau einer Woche hat er ein längeres Interview gegeben, das geht etwa 20 Minuten, kann ich Ihnen ans Herz legen. Geführt hat das ORF-Nachrichtenmagazin ZIP2 und da wird dann einiges erzählt über die Verbindung von Parteien, Ministerien, Marktforschern und Zeitungen.
Was heißt ähnliche Deals? Es gibt mit allen Medien Kooperationen. Es gibt mit allen Medien Inseratenvereinbarungen. Und wenn Sie darauf anspielen, dass es Scheinrechnungen oder sonst irgendetwas gibt, ja, das kann ich zu 1000% ausschließen, dass ich jemals eine Scheinrechnung erstellt, geschrieben, erhalten oder sonst irgendetwas habe.
Und das gehört zur Verteidigungslinie des Politikers. Vorwürfe gab es auch gegen andere. Zusammenhänge gibt es und die kann man kritisieren. Aber er selbst, der wusste davon natürlich nichts und würde auch in den Chats ja kaum auftauchen.
Was bislang auch weitestgehend korrekt ist, also die Nachrichten, die er geschrieben hat, sind deutlich weniger verfänglich als die Nachrichten, die andere geschrieben hat. Und das gilt auch weitestgehend für die Nachrichten, die er bekommen hat. Man kritisiert ihn vor allem für Nachrichten, die er nicht selber bekommen hat. Und da fällt es ihm in diesem Interview auch relativ leicht, sich zu verteidigen. Aber es stellt sich mir eigentlich noch eine andere Frage. Selbst wenn die Zeitung Österreich jetzt geschmiert wurde, welchen Einfluss hatte das auf die Politik in Österreich im Allgemeinen?
Naja, also Benjamin und ich, wir haben am, ich glaube Dienstag war das, in unserer mittäglichen Radiosendung den ÖVP-Politiker Franz Fischler interviewt. Fischler, der war selbst Bundesminister und auch EU-Kommissar für Österreich. Und von ihm wollten wir dann nämlich wissen, ob er damals eigentlich gemerkt hat, dass möglicherweise manipuliert wurde. Und er verwies dann auf Umfragen, die damals über alle Kanäle liefen.
Mitterlehner für die ÖVP 18% und mit Kurz 32%. So, also von daher wäre es an sich gar nicht notwendig gewesen, solche gezinkten Umfragen in Auftrag zu geben, weil die seriösen Umfrageinstitute zu ganz ähnlichen Ergebnissen gekommen sind.
Also für mich stellt sich da noch eine andere Frage. Wenn man die Umfragen in der Zeitung Österreich manipuliert hat. Warum denn, wenn alle anderen genauso gut waren? Hat man vielleicht alle Umfragen manipuliert?
Ach geh. Na geh. Na geh. Naja, oder, naja, ich meine, man hat der Zeitung Österreich einfach diktiert, was sie schreiben soll, weil es so wahnsinnig einfach war. Mensch, wenn man mit Ende 20 oder Anfang 30 die Geschicke von Außen- und Finanzministerium lenkt, ich meine, dann will man doch bestimmt auch mehr. Auch bestimmen, was morgen in der Zeitung steht.
Und welche Konsequenzen hat das Ganze eigentlich? Hören wir doch mal einen, der es wissen muss, nämlich einen der Betroffenen selbst. Sebastian, damals noch Kanzler Kurz, vor exakt einer Woche im österreichischen Fernsehen.
Sie reden gerne über die SPÖ, bleiben Sie Kanzler. Ja, selbstverständlich.
Sprach's und trat 2 Tage später zurück. Tja, herrlich. Aber bevor wir Österreich jetzt verlassen, da wollen wir nochmal auf das Staatsoberhaupt kommen und das zu Wort kommen lassen. Alexander Van der Bellen. Ich habe immer diese Geste, wenn ich ihn sehe.
Kettenraucher. Wieso? Er ist Kettenraucher.
Ja, ja. Alexander Van der Bellen, der versucht jetzt mal zu erklären, warum der Kanzler zurückgetreten ist und er dankt ihm.
Mit seinem Schritt hat er Schaden vom Amt ferngehalten und einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Integrität unserer Institutionen geschützt wird.
Mit seinem Schritt hat Kanzler Kurz Schaden von seinem Amt ferngehalten. Na, da wollte ich gleich noch eine rauchen auf den Spruch. Hervorragend. Also bitte, Herr Van der Bellen. Okay. Ah, ich habe versucht, den Altkanzler nett vorzuverurteilen, aber wieso sprechen Sie ihn denn jetzt frei? Also ja. So ein bisschen klingt es ja danach, ja? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass nur die Staatsanwaltschaft jetzt ein Verfahren eingeleitet hat. Da geht es ja nicht nur um Bestechlichkeit, um Bestechung und um Untreue. Es geht auch noch um ein weiteres Verfahren gegen Herrn Kurz. Und da geht es um falsche Beweisaussage im Nationalrat.
Ja, und wenn Van der Bellen jetzt sagt, Kurz habe ja Schaden vom Amt ferngehalten, sollte er nicht auch sagen, dass Kurz ja das Amt erst beschädigt hat? Und wiegt das nicht eigentlich irgendwie schwerer? Und wenn er das nicht sagt, schließt er sich dann nicht der Argumentation der ÖVP an, die meint, sie werde von einer linksgerichteten Medienlandschaft verfolgt?
Ja, linksgerichteten Staatsanwaltschaft ebenfalls. Also, dass ich sowas noch erleben darf. Endlich mal eine linksgerichtete Staatsanwaltschaft. Ich glaube, da sehen sich die Linken in Deutschland ebenfalls danach. Aber mal gucken. Ich sag mal, für mich war die Recherche extrem schwierig, du weißt es. Ich saß ja am Montag vor meinem Rechner, ich habe dich angeschrien, weil ich endlich den Hauch einer Inspiration hatte, wie ich das halbwegs verständlich darstellen kann. Deswegen haben wir viele Lücken gelassen, weil es einfach nicht darstellbar ist, wenn man die handelnden Personen nicht kennt. Ich meine, wer ist Thomas Schmidt? Wissen Sie es? Aber ich hatte trotzdem Spaß. Unter anderem, weil ich mir eben auch das Interview von Kanzler Kurz angeguckt habe. Und weil ich bestätigen muss, dass er auf mich dort eloquent gewirkt hat, souverän gewirkt hat. Und weil ich es schon stark fand, dass ein Politiker sich in eine Situation begibt, wo ein Journalist ihn nur kritisch befragt und er dem trotzdem ganz gut antworten kann. Mhm. Fand ich alles gut. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, überlegte so, was hat der denn so gerade genau erzählt? Hat er jetzt gerade wirklich erzählt, dass er diesen Thomas Schmidt kaum kennt? Mhm. Dass es ja ein Mitarbeiter da im Finanzministerium gewesen ist, da 2016, 2017, da hat man ja kaum Kontakt gehabt. Ja, okay, im Kabinett gearbeitet, aber wir waren nicht so eng. Mhm. Moment mal. Also, die beiden trennen zwar 10 Jahre, aber es macht keinen großen Unterschied in der Politik. Herr Kurz behauptet, er hat Herrn Schmidt kaum bekannt. Beide sind aber in einer Partei. Mhm. Beide sind absolute Spitzenpolitiker. Mhm. Egal ob Generalsekretär im Finanzministerium oder Außenminister, beide sind absolute Spitzenpolitiker. Sie sind also im Kabinett quasi zusammen in einem doch recht relativ kleinen Land. Und sie leben in einer gemeinsamen Stadt. Das heißt, sie besuchen die Wiener Bälle miteinander. Sie besuchen Anlässe. Sie kennen die gleichen Lobbyisten. Man kennt sich doch, man trifft sich doch. Und da will er kurz sagen, ich kannte ihn ja quasi gar nicht.
Okay.
Ich glaub's nicht.
Ich glaub's auch nicht. Glaubwürdigkeit ist eben so eine Sache.
Aber unser Tipp wirklich nochmal, lesen Sie diese Chatnachrichten, lesen Sie die Artikel dazu. Es ist auf jeden Fall echt unterhaltsam.
Wir verlinken hier unter dem Video da gerne etwas.
Den Fall.
Kanal gerne übrigens abonnieren. Glaubwürdigkeit gibt es ja auch bei Journalisten, sollte es geben. Und da kommen wir zu einem Webtipp, den Benjamin ans Herz gelegt hat.
Richtig. Es handelt sich um Henning Rosenbusch. Mhm. Super, dass ausgerechnet jetzt sein Account hier von meinem Telefon runter ist. Henning Rosenbusch. Henning Rosenbusch ist ein freier Journalist. Er lebt in Schweden und er berichtet von der Corona-Situation in Schweden. Ich weiß nicht, ob ich es bei ihm gelesen habe oder bei jemand anderen. Da fragte er, wo sind eigentlich die Bilder aus Stockholm? Die Bilder aus Bergamo kennen wir. Wo sind eigentlich die Bilder aus Stockholm? Müssten ja eigentlich auch existieren. Mhm. Ich folge ihm bei Twitter. Ich folge ihm auch bei Telegram. Das können Sie auch tun. Und ich finde, dass er da einfach sehr viele Sachen postet, die mich zum Nachdenken bringen, die auch, so wie wir auch, versuchen, das Gemüt zu bewahren,
auch sie Artikel, nicht falsch zu informieren. Sonst, an die ich sonst nie gedacht hätte, an die ich sonst gar nicht rangekommen wäre.
Und einen wollte ich präsentieren, der stammt vom 12.10. und da zitiert er den Mütter Merkur. Falscher Artikel, hier. Und da geht es darum, was durch 3G Plus in Bayern dann nicht mehr möglich ist. Blasmusikkapellen sind in ihrem Fortbestand bedroht, weil einzelne Musiker die Impfung verweigern. Jahrzehntelange Freundschaften zerbrechen an der überhitzten Unversöhnlichkeit der Ansichten. Fußballmannschaften verlieren Mitspieler, die lieber aufs Hallentraining verzichten, als sich impfen zu lassen. Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr ist eingeschränkt, weil einzelne Mitglieder ungeimpft sind und sich nicht testen lassen wollen und daher nicht an Einsätzen teilnehmen können. Geimpfte und ungeimpfte Schülerinnen und Schüler mobben sich gegenseitig und greifen sich verbal an. Eine Mutter, die sich heimlich impfen ließ, versteckt vor ihrer Tochter den Impfausweis, um Streit zu vermeiden. Das ist also Quelle Münchner Merkur und gefunden bei Henning Rosenbusch. Darum folgen Sie ihm gerne. Er hat ja auch schon so viele Abonnenten, dass es egal ist, ob ihm jetzt noch 2000 mehr folgen. Aber es ist ein Service-Tweet für Sie, dass Sie da den auf dem Schirm haben.
Ich bin durch dich auf ihn gekommen, folge ihm jetzt auch, finde es sehr bereichernd. Mhm. Was ich nicht bereichernd finde, das schreddern wir jetzt.
Okay, was ist es? Ein ganz besonderes Fundstück. Eine Anordnung der häuslichen Quarantäne vom Bezirksamt in Berlin, Marzahn-Hellersdorf.
Super.
Dort heißt es etwa, Ihr Kind war dem Risiko einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ausgesetzt. Wie lange ist das eigentlich noch neuartig?
Ja, ich frage mich auch.
Gemäß § 16, 29 und 30 des Infektionsschutzgesetzes ordne ich für Ihr Kind daher Folgendes an. Vom 28. September bis 4. Oktober häusliche Absonderung, also Quarantäne.
Genau, dazu gehört unter anderem auch, dass das Kind natürlich keinen Besuch bekommen darf, täglich mehrfach Fieber gemessen werden muss und bestenfalls auch dieses Corona-Tagebuch geführt wird. Benjamin, von wann bis wann wurde die Quarantäne dann nochmal angeordnet?
Wenn ich das hier richtig lese, vom 28. September bis zum 4. Oktober.
Bestens. Wie man jetzt hier mal eingeblendet sehen kann, wurde der Brief erst am 6.10. erstellt und abgeschickt. Also 2 Tage nach Ende der Quarantäne.
Läuft in Berlin.
Herzlichen Glückwunsch.
Kontaktverfolgung, die so wichtig ist?
Ja, das ist die rückwirkende Kontaktverfolgung.
Es wird mal wieder geschreddert, also über 1,5 Jahre Pandemie. Und das ist ein Indiz dafür, dass es nach wie vor hinten und vorne nicht funktioniert.
Richtig. Ein paar Ankündigungen haben wir noch. Erstens einmal vielen Dank für die Teilnahme an unserer Umfrage, was unseren Hintergrund angeht. Wenn ich mich zuletzt recht entsinne, über 50% wollen, dass wir hier genau diesen Hintergrund behalten. Das stellt unsere Techniker vor keine neuen Herausforderungen. Belassen wir es erstmal dabei bis zur nächsten Umfrage. Dann mal gucken, was wir da zur Auswahl stellen. Die nächste Ausgabe, die wird eventuell in etwas abgespeckterer Form stattfinden, weil ein Techniker hat einen neuen Job und ein Techniker ist im Urlaub. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Aber wir werden Ihnen auf jeden Fall am Donnerstag nächste Woche hier irgendwas präsentieren können.
Das war Event 102. Mein Name ist Benjamin Gollmer. Auf bald.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.